Hallo und herzlich willkommen bei Eine Stimme für Frühcheneltern, deinem Podcast für Mut und Zuversicht in der Zeit rund um eine Frühgeburt. Mein Name ist Friederike Bayer, ich bin Podcasterin, Unternehmerin, Frühförderin, Heilerzieherin und Mama von zwei wundervollen Kindern, davon ein Extremfrühchen. Meine Vision ist es, so vielen Frühcheneltern wie möglich eine Stimme zu geben. Denn jede einzelne Geschichte rund um eine Frühgeburt ist es wert, erzählt zu werden und gehört zu werden. Und alle Frühcheneltern sind es wert, gesehen zu werden. Mit ihren Ängsten, mit ihren Sorgen, genauso wie mit ihrer Weisheit darüber, dass nichts im Leben selbstverständlich ist und man für alles dankbar sein kann. In diesem Sinne, wenn du magst und wenn du etwas mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann folge mir gerne auf Instagram oder Facebook @frühcheneltern. Lasst uns in den Austausch gehen. Du bist nicht alleine, du bist stärker als du denkst. Nichts ist selbstverständlich, doch alles ist möglich. Ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist. Und nun geht's auch schon los mit der aktuellen Folge von Eine Stimme für Frühcheneltern. Hallo und herzlich willkommen, Nicole Müller-Bremer. Ich freue mich sehr, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist und dass wir uns heute ein bisschen über deine Erfahrungen austauschen können. Und vielleicht fangen wir direkt damit an, dass du vielleicht mal unsere Zuhörern erzählst, wie wir beide uns kennengelernt haben.
Auf ganz ungewöhnliche Weise, eigentlich liegend im Krankenhaus, dem ich nachts im Dunkeln ins Zimmer geschoben wurde. So haben wir uns kennengelernt.
Nimm uns mal zurück mit in diesen Moment und erzähl mal so vielleicht die 2 Tage davor, was dich zu dem Moment gebracht hat.
Ich war in der 21. Woche schwanger. Einen Tag bevor ich nach Altona kam, ging es mir den ganzen Tag nicht so gut. Ich hatte immer so ein Ziehen und hatte auch ziemlich viel Stress zu Hause und naja, habe das darauf zurückgeführt und hatte mich dann aufs Sofa gelegt. Abends meinte ich dann zu meinem Lebensgefährten, ich sage, irgendwie geht es mir nicht so gut, und lass uns doch mal lieber ins Krankenhaus fahren. Einfach nur mal, um zu sehen, dass alles gut ist in dem Moment. Wir sind bei uns ins Kreisklinikum gefahren und ja, ich wurde erstmal belächelt, weil ich sagte, ich habe so ein Drücken und so ein Ziehen. Dann hat man natürlich aufs Geburtsjahr geguckt. Nochmal auf dein Interview mit Frau Dr. Heinrich zurückzukommen. Diese alten Mütter, ne? Ach, muss man denn mit 47 noch schwanger werden? Naja, war nun mal so. Naja, ich wurde dann von der Hebamme auch etwas belächelt und dann das Übliche, wurde erstmal untersucht. Halt Urin, so war alles in Ordnung. Und naja, die Ärztin kommt dann und guckt dann mal eben. Ja, dann lag ich da und wartete und dann kam auch die Ärztin. Eine sehr nette Frau, nur leider nicht besonders kommunikativ, muss man sagen. Machte erst einen Ultraschall, dem Kind ging es gut. Und dann guckte sie und guckte nochmal und verzog keine Miene. Fand ich in dem Moment fürchterlich. Man liegt da so und keiner spricht mit einem. Und dann fragte ich sie, stimmt denn irgendetwas nicht? Und da sagte sie, warten Sie mal bitte. Und verschwand aus dem Raum.
Und hat dich alleine gelassen.
Hat mich und meinen
mit deinen Mann, Sorgen und mit deinem
genau und meinen Mann alleine gelassen und kam 5 Minuten später mit der Oberärztin zurück, die sich das anguckte, auch nichts sagte, nur sagte, müssen wir eben einen Abstrich machen, das machten und sagten, wir kommen gleich wieder und wieder alleine mit den Sorgen und Ängsten, die man dann hat, also ich fühlte mich in dem Moment schrecklich. Es war schlimm, es war zerreißend, weil man überhaupt nicht wusste, was ist jetzt los, weil keiner sprach mit einem. Vielleicht hatten sie es auch gemacht, um mich einfach nicht zu verunsichern.
Ja, aber damit naja, haben sie dich ja sozusagen noch mehr verunsichert.
Das war schrecklich. Ja. Und dann kommen sie wieder mit den Worten, sie haben 3 Möglichkeiten.
Okay.
Ich sage, 3 Möglichkeiten? Ja, Hamburg, Bremen oder Hannover. Ich sage, wie? Ja. So wie sie jetzt liegen, werden sie liegen bleiben. Und zwar bis zu dem Zeitpunkt, wo das Kind auf die Welt kommt. Ich sage, was ist denn los? So völlig, ihr Muttermund ist 4 Zentimeter geöffnet und es ist schon Fruchtwasser ausgetreten.
Das war ein Schock.
Das war ein ziemlicher Schock, weil es halt so früh war.
Und vor allen Dingen, weil du auch ins Krankenhaus gegangen bist, ohne wirklich Symptome in dem Sinne zu haben, sondern nur, weil du dachtest, hätte auch sein können, dass du sagst, ich warte noch mal einen Tag, ne?
Genau, ich war auch zu Hause wirklich am Überlegen.
Ja.
Aber dann, na, ich hatte ja 3 Jahre vorher ein Kind auf die Welt gebracht zu Hause. Sehr früh, also in der 18. Woche war es, glaube ich. Und das Gefühl war ähnlich. Und da war ich halt verunsichert und dachte, aus Sicherheitsgründen. Das nur mal so als am Rande. Auf jeden Fall sagte die Ärztin dann, sie seien halt nur ein Level-2-Zentrum und ich müsste in ein Level-1-Zentrum. Ja, und ja, war völlig verstört und sagte dann nur, hatte dann kurz für mich überlegt, Hannover ist viel zu weit weg, da kommt kein Mensch hin. Bremen ist aus unserer Regionalität her auch außen vor, also Hamburg.
Ja, und es war aber alles im Grunde genommen, ihr wohnt nicht direkt in Hamburg, das heißt, es war alles für euch sehr weit weg.
Also mindestens 60 Kilometer. Ne?
Sag nochmal ganz kurz, du hast einen Lebenspartner und hattest du noch Kinder zu Hause?
Ja, eine damals 14-Jährige und eine 4-Jährige.
Genau, weil das war ja auch was du dann in dem Moment wahrscheinlich
und meine 14-Jährige
organisieren musstest in dieser Sekunde.
Ja, vor allen Dingen, weil meine 14-Jährige in der Nacht zum Flughafen musste, weil sie in der Nacht halt zum Schüleraustausch nach oder zur Sprachreise nach Spanien geflogen
also,
ist.
Also wenn es kommt, kommt alles auf einmal.
Genau.
Ja,
ja. Und
okay.
Völlig überfordert. Es waren ja nicht nur die Kinder, es waren auch die Hunde, es waren die Pferde. Ne? Alles irgendwie, man lag da und sagte, wie, ich soll jetzt bis Januar liegen bleiben. Wir haben September. Hilfe. Ne?
Das war nur ein Traum.
Genau.
Und dann hat dich jemand gekniffen, du bist aufgewacht und es war.
Genau, über den Kopf gestrichen und gesagt: Nicole, alles wird
du
gut.
Du hast schlecht geträumt.
Alles ja. In Ordnung, war ja. Alles nur ein Scherz. Sie können sich gerne wieder anziehen.
Aber es war jetzt nicht April oder so, es war September.
Es war leider Ende
September. Ja.
Und dann kamen auch 2 nette Sanitäter, nachdem sie mit Hamburg telefoniert hatten und die das Go hatten, dass dort ein Platz frei ist. Das mussten sie halt vorher noch abklären mit Altona. Und sie fragt mich halt auch noch im Vorwege, ob ich die Nacht noch in dem Klinikum verbringen möchte oder ob ich dann nachts gleich nach Hamburg möchte. Und da hatte ich gefragt, ob das fürs Kind irgendeinen Vorteil hätte, wenn ich jetzt noch in Rothenburg bleibe. Sagte sie, ja, sie könnten ja hier vielleicht noch eine ruhige Nacht verbringen. Habe ich sie nur angeguckt. In dem Moment hat sie, glaube ich, selber gewusst, was sie da gerade gesagt hatte.
Ja.
Ich sage, eine ruhige Nacht.
Ruhige Nacht ist schon vergessen.
Sozusagen. Richtig. Ja, die hatten mir allerdings auch gesagt, sie wissen, sie können mir halt nicht versprechen, dass das Kind den Transport nach Hamburg überlebt. Weil es sind 60 Kilometer über Straßen,
Stock und Stein.
Stock und Stein, die Vibration, aber es wäre am nächsten Tag auch nicht besser. Und dann habe ich dann gesagt, nein, wenn, dann möchte ich jetzt gleich los. Auch in der Hoffnung, in einer Klinik dann halt zu sein, wo ich vielleicht nochmal besser aufgeklärt werde in dem Moment.
Und die gut aufgestellt sind.
Gut aufgestellt sind vor allen Dingen und mir vielleicht auch sagen, alles Fehldiagnose.
Ja,
die
genau.
Hoffnung,
die
stirbt
Hoffnung stirbt
zuletzt.
Auf jeden Fall.
Ne? Und naja, dann kamen auch die Sanitäter und ich wollte dann aufstehen und mich auf den Wagen legen. Davon wurde mir dann auch abgeraten. Ich bin nun ein Mensch, der sich nicht so gerne irgendwo anbinden lässt, sondern möchte eigentlich gerne noch eine gewisse Mobilität behalten, aber gut.
Die wurde dir genommen.
Die wurde mir in dem Moment total genommen und ich habe mich dann auch rüberlegen lassen und dann rein in den Krankenwagen und dann ging es los. Dann ging die Fahrt nach Hamburg und ich habe in diesem Wagen gelegen und war immer noch völlig perplex. Ich dachte, was passiert jetzt eigentlich mit dir? Was ist jetzt los?
Ja, du konntest das gar nicht realisieren, was da.
Nee, das war alles irgendwie
und dann
so.
Dann ja auch noch nachts, wenn sowieso alles nochmal anders wahrgenommen wird.
Mhm. Ja, man kriegt nichts mit, man sieht nichts und eine Stunde später bist du dann irgendwo in einer anderen Stadt, wirst aus dem Wagen rausgeholt, du siehst, guckst nur an die Decke, merkst, das ist so Kopfsteinpflaster, es holpert ein bisschen. Wirst in den Fahrstuhl geschoben, wirst hochgefahren und in einen Behandlungsraum und wartest auf die Ärztin. Und immer noch die Hoffnung tatsächlich, alles ist gut. Naja, jeder Arzt kann sich ja mal irren, es sind ja auch nur Menschen, ne? Ja, dann kam die Ärztin, guckte sich das an und sagte, das ist auch das, was Frau Dr. Heinrich gesagt hat, das hat sie auch gesagt, kann mir ja so schlecht Namen merken. Sie sagte, wir werden das Beste tun, aber so wie sie jetzt liegen, bleiben sie liegen, bis das Kind kommt. Da habe ich nur gedacht, okay, das hast du eben schon mal gehört. Das also, scheint jetzt Realität zu sein.
Ja, also war das so ein Moment, wo du das dann richtig realisiert hast?
Da habe ich es realisiert. Ich weiß noch, dass ich nur gefragt habe, geht es dem Kleinen denn gut?
Mhm.
Und dachte, ja. dem Kleinen geht's gut. Aber damit es auch so bleibt, müssen sie halt liegen, damit der Muttermund nicht noch weiter aufgeht. Er wird sich nicht schließen, ne? Wir werden unser Bestes tun und dann
Das
legen wir sie
heißt.
jetzt erstmal aufs Zimmer und wieder nur der Blick an die Decke. Also eine.
Ja, das ist eine tiefe Erfahrung, weil man einfach dadurch, dass man liegt, eben dann eine ganz andere
Ja.
Perspektive auch hat, wenn man so durch die Gänge geschoben wird und durch den Fahrstuhl und man gar nicht so richtig die normale Perspektive, wie wenn man selber läuft und mobil ist, ne?
Genau, man sieht eigentlich nur diese Neonröhren und es ist so wie in so einem schlechten Film, den jeder sicherlich kennt, wo dann so,
Absolut, absolut. Das ist ganz, ganz eindrücklich. Das ging mir auch damals so.
so dann durch die Flure geschoben zu werden und dann die Tür auf und dann rein und alles ist dunkel und ich weiß, was ich noch ganz schlimm fand, ist dieser Toilettenwagen, den sie mir dann dahingestellt haben. Ich habe gedacht, nee, ne? Nicht mal auf Toilette.
Und du hast ja auch im ersten Moment dann sofort gesehen, du warst nicht alleine im Zimmer, ne? Das
Genau.
ist ja auch noch eine
Und ich
andere Sache
bin ein
gewesen.
Mensch, der eigentlich seine Privatsphäre braucht. Und habe mir gedacht, um Gottes Willen, jetzt liegst du hier mit einer fremden Person, wenn alles gut läuft bis Januar. Ich wusste ja nun noch nicht, was mit dir
Das ist
ist.
auch sehr spannend, ne? Wenn
Ja.
alles gut läuft bis Januar und auch
Ja.
das ist ja in einem normalen Zustand, wo man jetzt gerade nicht in so einer Situation ist, etwas, wo man sagen würde, auch das ist nicht gut, monatelang rumzuliegen, also dass das sozusagen schon die beste Option
Schon
ist,
ist,
ne?
ne? Juhu, aber man wird
Wirklich
ja
verrückt.
demütig,
Ja,
ne? Ganz
absolut,
ehrlich.
absolut.
Und dann weiß ich noch, dann ging die Schwester raus und dann bist du aufgewacht und sagtest nur, hallo, mein Name ist Freddy, alles Weitere besprechen wir morgen beim Frühstück.
Gar nicht werden.
Und da war aber ein Gefühl bei mir, oh, keine Labertasche, Gott sei Dank.
Also habe ich genau die richtigen Worte getroffen.
Genau die richtigen Worte getroffen, wo ich gedacht habe, naja, gut, das war jetzt kein so das erste Gefühl, das kennt man vielleicht, wenn man schon mal im Krankenhaus war, ich meine vorherigen Schwangerschaften ja auch das öftere Mal im Krankenhaus verbracht, gewisse Zeiten, so, wo man dann so Leute auf dem Zimmer hat, die nur reden, die den ganzen Tag nur
Ja, das
reden
kennt man
und,
ja auch, wenn
oh.
man es jetzt gar nicht aufs Krankenhaus bezieht, auch also auf lange Flüge, ne? Wenn
Ja.
man dann das Glück hat, neben jemandem zu sitzen, der sich jetzt gerade freut, dass er nicht alleine sitzt in der Reihe und dann anfängt, seine Lebensgeschichte zu erzählen.
Genau, vor allen Dingen so viel zu erzählen von dem, was du gar nicht
Ja,
wissen willst
absolut.
und
Ja.
auf
Für
jeden
mich war das
Fall.
tatsächlich auch interessant, weil ich die Woche davor, wurde eine Woche vorher eingeliefert, war ich im Einzelzimmer. Mir wurde es tatsächlich auch so gesagt, dass sie das versucht haben, dass ich halt ein Einzelzimmer habe und hatte dann 2 Tage vorher eine erste Mitpatientin in meinem Zimmer, die dann aber kurz danach, die hatte dann schon ihr Kind bekommen, war nur für 2 Tage bei mir und dann ist sie wieder losgezogen. Und ich dachte nur so, das kann ja heiter werden, wenn ich da jetzt jeden zweiten Tag irgendwie jemand Neues in mein Zimmer bekomme, die dann alle wieder fröhlich schwanger, nicht mehr schwanger, dann wieder gehen und ich da liege und nicht weiß, was mit mir passieren wird. Und als dann diese andere Frau dann entlassen wurde und ich dann wieder alleine lag, dachte ich so, mal sehen, hoffentlich bleibt das jetzt ein bisschen so. Und war im ersten Moment dann nachts, ich war ja halb geschlafen schon, ne? Und das war ja auch eine ganz merkwürdige Situation gewesen, einfach zum Thema Privatsphäre, ne? Man liegt dann da halt nachts und plötzlich geht die Tür auf, es wird alles hell. Ich weiß gar nicht, ob sie das Licht angemacht haben, aber zumindest von draußen hat man dann das Licht gesehen und dann wurde jemand reingeschoben. Aber du weißt ja nicht, wer das ist. Du kannst dich zwar kurz unterhalten, aber du kannst ja nichts sehen. Und ich habe tatsächlich so ein ganz deutliches Bild von mir. Das ist jemand mit langen Haaren, so mit ganz lang. Und ihr seht jetzt Nicole gerade gar nicht, aber sie hat ganz, ganz kurze Haare. Und in dem Moment war für mich so die Stimme und alles war für mich so ein ganz krasses Bild in meinem Kopf, was sich halt gar nicht mit der Realität am nächsten Morgen dann gedeckt hat. Aber es war auf jeden Fall eine sehr interessante Begegnung.
Ja, eine sehr zukunftsträchtige Begegnung,
Auf
so
jeden
im
Fall.
Nachhinein.
Auf jeden Fall.
Aber ich weiß noch, in der Nacht, da lag ich da und ich habe, glaube ich, nur noch geweint in dem Moment. Fand das alles ganz schrecklich, der Gedanke, zu Hause jetzt eben alles alleine zu lassen und so völlig, ja, man war so machtlos. Man konnte nichts tun. Da kam dann halt die Angst um Kaspar dann dazu, dass er halt dann doch zu früh kommt. Und es
Ja,
waren
und
auch so
sag noch
viele
mal ganz kurz,
unbeantwortete Fragen.
genau, weil Sie haben ja im Grunde genommen, in welcher Woche warst du da gerade?
21. war es, glaube
21.
ich, ne?
Genau, und das ist ja Das wusstest du das zu dem Zeitpunkt schon, dass die Überlebensfähigkeit erst ab 24, also das wusstest du auch noch gar nicht. Du wusstest gar nichts.
Ich wusste gar nichts.
Eigentlich.
Ich lag da und wusste eigentlich gar nichts und wusste nur, das darf jetzt nicht passieren. Wir hatten uns entschieden, dieses Kind zu bekommen, muss man sagen, was auch ein schwieriger Prozess war. Wie ich ja vorhin schon gesagt hatte, ich war zu dem Zeitpunkt 47 Jahre alt.
Und es war nicht geplant gewesen.
Es war nicht geplant gewesen und wir hatten damals, dann wurde halt dieses Screening gemacht natürlich. Und wenn man jetzt die ganzen statistischen Werte dann noch zugrunde gelegt hatte, bestand die Chance bei 1 zu 5, dass Kasper halt nicht gesund auf die Welt kommt. Und es war auch nicht, als ich damals den Schwangerschaftstest gemacht habe, das Übliche, man geht zum Frauenarzt. Der Frauenarzt sagt, herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger. Ne? Nein. Ich ging zu meiner Frauenärztin und sagte, ups, ich glaube, entweder bin ich in den Wechseljahren oder ich bin schwanger. Die Untersuchung untersuchte und sagte, ja, Sie sind schwanger. Und dann gleich die Frage kam, möchten Sie dieses Kind bekommen? Das ist ja auch nochmal etwas, was einen schon von Anfang an eigentlich emotional schon so ein bisschen auffühlt.
Ja, und belastet einfach auch.
Und belastet, ne? Und dann, ich weiß, ich habe auch da geheult, weil ich wusste, ich bin eigentlich zu alt. Welche Gefahr besteht fürs Kind? Welche Gefahr besteht für mich auch bei so einer späten Schwangerschaft? Und naja, und dann halt dieses Screening und die Prognose, dass er eventuell nicht gesund auf die Welt kommt. Und dann sind wir in den Urlaub gefahren, kurz nach dem Ergebnis, und haben gesagt, wir werden uns im Urlaub genau überlegen, wo der Weg hingehen soll. Und mein Lebensgefährte hatte dann gesagt, ich gehe jeden Weg mit, den du wählst. Das ist dein Körper. Sagt er, ich würde es zwar schön finden, wenn du dich dafür entscheidest, aber ich wäre dir auch nicht böse, wenn du dich dagegen entscheidest.
Was ja auf jeden Fall schon mal sehr schön war von seiner Seite.
Ja, natürlich. Mhm. Das hat einen so ein bisschen die Belastung genommen oder diese Last genommen. Mhm. Aber ich war eigentlich immer ein absoluter Gegner von Schwangerschaftsabbruch. Mhm. Jedenfalls bei erwachsenen Menschen, die gefestigt sind, bin ich immer der Meinung gewesen, es macht keinen Sinn, eine Schwangerschaft abzubrechen. Und ich sag, auf jeden Fall haben wir den Urlaub dazu genutzt und nochmal in uns gegangen und hatten uns dann entschieden, selbst wenn er halt, also es stand halt das Down-Syndrom im Vordergrund eben der Diagnose, dass wir aber auch gesagt haben, wir freuen uns auf das Kind, egal ob er nun Trisomie 21 hat oder gesund auf die Welt kommt. Es ist okay, weil auch gerade bei Trisomie 21, wenn das ein leichter Grad ist,
sind ja die Prognosen auch sehr
sind
gut
die Prognosen trotzdem. Erstmal sehr gut, und selbst wenn es nicht so ist.
Also ihr habt euch entschieden, dem Leben eine Chance zu geben.
Ja, ich glaube auch so ein bisschen halt ans Schicksal und auch ein bisschen an die Vorbestimmung. Wie ich sage, wenn er sich schon bei einer statistischen, wenn wir bei der Statistik, bei 2,4% Wahrscheinlichkeit, dass man in meinem Alter noch auf natürlichem Wege schwanger wird,
es dann geschafft wollte er hat. Auf jeden Fall kommen.
Er wollte auf jeden Fall kommen. Und ja, dann hatten wir uns für ihn entschieden. Und dann liegt man dann halt im Krankenhaus, um jetzt mal wieder in die Zukunft zu springen, und denkt, Mensch, ich habe mich jetzt für dich entschieden. Nun bleib bitte auch bei mir. Im nächsten Moment dachte ich, das ist ein sehr egoistischer Gedanke. Ne? Aber ich hatte mich halt in dem Moment auch einfach, ich hatte mich gefreut auf ihn. Vor allen Dingen nach der ganzen vorherigen Entscheidungsfindung, um es jetzt mal ganz platt zu sagen, sich emotional halt auch darauf einzulassen und dann da zu liegen. Und man kann nichts mehr tun.
Ja, und man ist ja dann auch mit genau diesen Emotionen, die man dann hat, ja auch nochmal anders konfrontiert, als wenn man zu Hause wäre, wo man sich ablenken kann, wo man irgendwie tausend andere Dinge zu tun hat. Und im Krankenhaus ist man ja tatsächlich sich und seinen Gedanken ausgeliefert ganz oft. Ne?
Ja, es also geht das ja auch um nichts anderes mehr.
Genau. Also das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung gewesen, auch für mich, ne? Also das da mit den Gedanken, mit sich selbst trotzdem so im Reinen zu bleiben und nicht so innerlich durchzudrehen, weil man einfach auch körperlich einfach alles in den Fokus rückt, weil man ja eben einfach nicht so viel Ablenkung hat, ne? Und bei jedem Ziehen und bei jedem etwas, das war natürlich für uns die Ansage damals gewesen, dann, wir sollen halt Bescheid sagen, wenn irgendwas ist, und auf bestimmte Symptome achten, und plötzlich hatte man die alle, obwohl man sie vielleicht gar nicht hatte, weil man irgendwie einfach im Kopf sich mit diesen Themen einfach viel mehr auseinandersetzt, als wenn man zu Hause mit anderen Kindern sogar noch schwanger ist und einfach tausend andere Dinge noch nebenbei erledigt, ne?
Genau, man hat einfach keine Ablenkung. Und dieses, sagen Sie Bescheid, wenn was ist, da war ich anfangs auch ein bisschen mit überfordert, weil wann ist denn was?
Ja, genau. Ab
Wann,
wann sagt man denn Bescheid und was?
genau,
Ja.
Ab wann ist es nicht mehr normal in Anführungsstrichen? Mhm. Wann ist jetzt Eile geboten? Wann muss man vorsichtig sein? Okay, ich laufe sowieso. War sehr neidisch auf dich.
Ja, ich habe das ja auch in der letzten Folge schon. Also ich war sehr dankbar und gleichzeitig tat es mir natürlich auch unglaublich leid, weil ich das natürlich auch gesehen habe und ich hoffe sehr, dass ich deiner Intimsphäre nie zu nahe getreten bin.
Nein.
Im Endeffekt hat man dann irgendwann auch so die Privatsphäre Gedanken, zumindest was uns beide anging, aufgegeben.
Nein, also wenn man zu zweit auf einen gedachten Zeitraum von mehreren Monaten in einem Zimmer verbringt. Wir hatten ja beide fast, ich glaube, einen 2 Wochen Abstand Entbindungstermin oder voraussichtlichen Entbindungstermin. Ja. Da ist das wirklich am falschen Platze. Man teilt sich ein Badezimmer, man teilt eigentlich die gleichen Symptome, man hat die gleichen Probleme.
Ja, das war ja teilweise sogar auch so, dass wir uns symptomatisch aufeinander eingestellt haben. Das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wenn du jetzt so diese Zeit nochmal, wir haben jetzt sozusagen, eigentlich sind es ja so 2 Phasen, ne? Man sagt so von dem Blasensprung, von dem Moment, wo die Schwangerschaft wirklich zum Risiko wurde für euch alle, für euch beide vor allen Dingen, bis zur Geburt, diese Zeit, die du da im Krankenhaus gelegen hast, was waren da so für dich, wenn du das einmal so runterbrechen würdest, was war so die größte Herausforderung für dich in der Zeit?
Die größte Herausforderung war für mich, mich zu entspannen.
Also, aber das solltest du doch.
Das, genau. Ja, man soll es. Mhm. Das ist auch sehr einfach gesagt. Ich habe es aber tatsächlich nachher auch geschafft, mich zu entspannen, mich dem hinzugeben. Und ich sage jetzt auch rückblickend, es war die entspannteste Zeit in den letzten 5 Jahren, die ich da verbracht habe.
Ja.
Weil man einfach gezwungen war, stillzuhalten.
Ja.
Und jedes Mal, wenn man eine kleine Freigabe gekriegt hatte, gleich wieder eins auf die Nase gekriegt hat, was einen wieder dazu zwang, wieder liegen zu bleiben. Hier runtergebrochen würde ich sagen, war es tatsächlich die Entspannung.
Aber du sagst gerade, das war in der ersten Zeit und dann hat sich das gebessert. Was ist deiner Meinung nach oder woran erinnerst du dich, was hat dir dabei geholfen, dich zu entspannen? Oder was hast du vielleicht aktiv oder auch ohne, dass du es merkst, unbewusst getan, um dann entspannt? Oder war es einfach nur die Zeit, die dann vergangen ist?
Es war, glaube ich, der Blick in die Realität. Es ist jetzt nun mal so, du kannst eh nichts dran ändern. Entweder du liegst hier und machst dir einen Kopf nach dem anderen oder du entspannst dich und machst das Beste draus.
Also du hast sozusagen diese Phasen, die man auch kennt von so einem Schockerlebnis, dass es sozusagen am Anfang einfach erstmal nur Widerstand gibt in sich und man natürlich gar nicht klarkommt damit und denkt, das ist jetzt alles nicht wahr, so wie du es auch beschrieben hast. Du warst dir gar nicht bewusst darüber, du konntest es gar nicht realisieren. Und dann aber irgendwann so zu merken, ich könnte jetzt einfach mich weiter stressen, aber auch das ändert ja nichts. Und dann irgendwann für sich zu entscheiden, ich lasse jetzt einfach los. Weil im Grunde genommen kannst du es, egal was du tust, ja nicht in dem Sinne ändern. Beziehungsweise doch, du kannst, wenn du dich entspannst, halt dafür sorgen, dass es den bestmöglichen Ausgang hat. So, ne?
Genau, und das hat auch tatsächlich die Untersuchungen gezeigt, dass es gut war, so wie es war. Mhm. Irgendwann... Man kam ja immer mal wieder in den Kreißsaal, wieder zurück, weil wieder irgendwas war, weil Blutungen waren oder irgendwas. Und irgendwann sagte die Ärztin zu mir, Frau Müller-Bremer, Ihr Muttermund ist zu.
Das,
der Gebärmutterhals hat sich wieder stabilisiert.
Offiziell möglich ist.
Das, was eigentlich nicht möglich ist, ist passiert.
Mhm.
Und da habe ich gesagt, gut, alles richtig gemacht.
Ja, und dann hat es wirklich was gebracht, dass du dich innerlich irgendwie damit auch abgefunden hast, im Sinne von ins Vertrauen gegangen bist und gesagt hast, ich tue jetzt das, was ich kann, nämlich mich entspannen und lass los.
Und das geht aber auch nur, um auf unsere Wohngemeinschaft zurückzukommen, wenn jemand auf dem Zimmer mitliegt, wo die Basis passt.
Mhm.
Wo man selbst bei dem Gedanken, dass man eben viel Zeit miteinander verbringt, immer noch ohne große Worte auch die Privatsphäre des anderen respektiert, aber trotzdem eine Menge Spaß miteinander hat, aber auch genau weiß, wenn der andere jetzt einfach mal sich ausweinen muss, dann muss er weinen, dann soll er es tun. Man selber tut es auch. Keiner guckt quer, wenn man im Gespräch ist und macht, dass man sich halt die Kopfhörer aufsetzt und dann halt seinen Fernseher ein bisschen lauter macht. Und weil es einem gefühlt in dem Moment einfach nichts angeht. Und das aber alles ohne Worte. Und das fand ich so wunderbar auch. Es ist ja nicht so, dass wir uns da am ersten Tag hingesetzt haben, so, hallo, und wie wollen wir das jetzt so machen, ne? Und irgendwie.
Es war so eine Energie, ne?
Es war, ja genau, es war eine unheimlich positive Energie, wo ich dann so dachte, wow, das habe ich in meinem Leben so noch nicht erlebt. Ich fühlte mich unheimlich wohl in dem Moment und das hat auch dazu geführt, dass man sich entspannen konnte, weil man keine Zwangsgespräche führen musste. Man musste nicht irgendwie sich verstellen oder nichts. Nein, man konnte in dem Moment die Person sein, die man ist.
Ja, und eben auch, das fand ich halt auch so. Das war halt wirklich so ein Abwechseln zwischen, ich kann dich auch in Ruhe lassen oder du kannst mich in Ruhe lassen. Wir können uns gegenseitig diesen Raum geben, obwohl wir Bett an Bett lagen. Und gleichzeitig eben aber auch, wenn es uns gerade gut tut, eben lachen und zusammenreden. Ich erinnere mich sehr gerne an unsere Frühstücksszenarien mit schöner Musik im Hintergrund und einen kleinen Plausch. Dann kamen die Männer vorbei und haben uns irgendwelche Leckereien vorbeigebracht.
Oder Julio kam morgens zum Schlafen, was auch immer sehr sonorisch war, das Schnarchen, das morgendliche Schnarchen am Bett der Gattin.
Genau, der dann kam, um sich zu entspannen bei uns im Krankenhaus.
Genau. Schönen Gruß noch an Julio.
Werde ich ausrichten, auf jeden Fall. Genau. Also das soll jetzt auch an alle Zuhörer gar nicht so entdramatisierend rüberkommen, aber tatsächlich ist mir in dieser Folge oder auch mit dir, Nicole, für die Zuhörer auch wichtig, nochmal so zu zeigen, dass alles eben immer auch beide Seiten hat und dass die Situation von uns beiden hochdramatisch war und wir wirklich in unserem Leben vorher und nachher nie so herausgefordert worden sind, uns mit dem Schicksal so zu konfrontieren oder konfrontiert zu sein und gleichzeitig aber eben auch die Möglichkeit existiert, dass man sich innerhalb dieser Krise auch diese Momente sucht, diesen Menschen einen Raum gibt in seinem Leben, wo man irgendwie das Gefühl hat, da kann ich mich auch auftanken, da kann ich auch trotz allem positiv draus hervorgehen und ich kann mich positiv beeinflussen lassen von anderen. Und das war tatsächlich auch etwas, was bei uns sehr besonders war, dass wir eben beides und das eben auch, was du gerade erzählt hast, eben auch beides zulassen konnten. Wir konnten es, und das ist ja auch wichtig, ne? Wir konnten es tatsächlich auch aushalten, dem anderen seinen Schmerz zu lassen. Wir konnten einfach sagen, es ist jetzt gerade so und es ist okay. Genau. Dass der andere jetzt gerade leidet und dass der andere jetzt gerade heult und dass es gerade ganz schlimm ist und man kann auch mitfühlen, aber es war nicht, das fand ich halt sehr schön, es war nie dieses Gefühl von, ich habe jetzt so ein Mitleid mit dir und ich will, dass du jetzt aufhörst, damit ich mich besser fühle, sondern zumindest war es von mir so ein Gefühl, dass du das auch bei mir, dass ich das immer mit sehr viel Respekt empfunden habe, dass ich eben auch, wenn es mir schlecht ging, losheulen konnte und du nicht mir diesen Schmerz nehmen wolltest, sondern einfach da warst.
Nee, der Schmerz war ja auch da und der Schmerz ist bewusst. Und ich glaube, wenn man daneben liegt, kann man das auch gut nachvollziehen, diesen Schmerz. Weil man muss einfach weinen. Ja. Man muss es rauslassen. Ja. Und es bringt in keinster Weise irgendwas, wenn dann jemand kommt und sagt, alles wird gut. Nee, wird's nicht. Genau. Dann ist es eine Scheißsituation und es wird in dem Moment nicht besser dadurch. Weil das muss raus. Ja. Und wenn es nicht rausgeht, dann baut man so einen innerlichen Druck auf, der auch nicht positiv ist. Und ab und zu muss es einfach sein. Ja. Und Wein ist eine gute Therapie. Haben Absolut. Wir ja ausreichend. Ja.
Genau. Also wir lachen gerade viel, aber wir haben auch viel zusammen geweint. So war das auf jeden Fall.
Sehr viel
das war auf
geweint.
Jeden Fall. Und wenn du jetzt das war jetzt so die größte Herausforderung für dich in deiner aktuellen Situation in deinem Krankenhausbett, in deinem Krankenhauszimmer. Ja. Was gab es drumherum noch? Also ich meine, worum musstest du dich eigentlich noch kümmern? Du hast vorhin kurz gesagt, du hast noch eine Tochter, zwei Töchter zu Hause gehabt. Also wie war das für dich, in diesem Spagat zu leben zwischen ich muss mich jetzt entspannen und für mich und mein Kind, was in meinem Bauch noch ist, da sein und trotzdem ist da eben auch noch eine Familie, die mich auch braucht.
Es hört sich jetzt ein bisschen für einen Außenstehenden sicherlich schlimmer. Ich musste mich abkapseln. Ich musste mein Leben zu Hause ausblenden in dem Moment. Ich wusste, meine mittlere Tochter ist gut aufgehoben. Meine Schwiegermutter ist zu dem Zeitpunkt dann halt zu uns gekommen und hat gesagt, die bleibt auch so lange, bis ich wieder zu Hause bin und auch dann halt mit dem Kleinen dann zu Hause bin. Und dann, es gab ja noch einen Nebenkriegsschauplatz halt mit meiner großen Tochter, die ist dann erstmal zu ihrer Tante gezogen, wo es dann halt auch noch ziemlich viel Konflikt Potenzial gab, von dem ich mich einfach abgrenzen musste, weil wenn ich mich darauf eingelassen hätte, auf diesen Krieg, wäre ich emotional dran kaputt gegangen und musste mich dahingehend halt abgrenzen. Es war auch in dem Moment die richtige Lösung für alle.
Aber ich glaube, Entschuldigung, ich glaube, du sagst da gerade was ganz Wichtiges. Ich glaube, dass viele Mütter vor allen Dingen, die in dieser Situation sind, die im Krankenhaus da liegen, genau damit halt auch so große Schwierigkeiten haben, ne? Dass es wirklich auch manchmal darum geht, sich selbst, die eigene Gesundheit und das Kind, was einem gerade am nächsten ist in dem Moment, das unter deinem Herzen liegt, am wichtigsten zu nehmen. Und dass das ja allgemein, wir sind ja, ganz oft sind wir ja als Mütter diejenigen, die zu Hause auch einfach den Alltag gestalten und dieses Gefühl oder dieses, was du auch vorhin gesagt hast, so den Widerstand loszulassen gegen die Situation, aber eben auch Verantwortung loszulassen und sich komplett auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, das uns ja als Frauen ganz, ganz oft sehr schwer fällt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Und ich glaube, dass das auch mit dazu beigetragen hat, dass du im Endeffekt auch dich so entspannen konntest, weil du das gemacht hast, mit dem Gefühl, danach wird es wieder anders sein, ne? Aber sich wirklich einmal auch nur auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. War das bei dir auch mit trotzdem mit Schuldgefühlen oder mit dem Gefühl von ich darf das eigentlich nicht, oder ist dir das leicht gefallen?
Nee, leicht gefallen ist es natürlich nicht. Ich habe noch zwei andere Kinder, die in meinem Herzen sind. Ich habe mich bemüht, das irgendwann ganz pragmatisch zu sehen. Ich dachte, das ist jetzt ein begrenzter Zeitraum.
Die Priorität und einfach gesetzt.
Die Priorität liegt jetzt bei dem Kind, was noch nicht auf der Welt ist, und die anderen beiden sind gut versorgt. Und der Gedanke war in dem Moment, hatte sich Gott sei Dank so weit in meinem Kopf, dass der Kopf, auch das Herz in dem Moment ab und zu wirklich überlistet hat. Und daher hatte ich den nötigen Abstand. Man hat allerdings auch jegliche Querelen von mir ferngehalten. Also es ist nichts bis ins Krankenhaus durchgedrungen, was dann zu Hause gewesen ist. Bin ich heute auch noch sehr dankbar für. Das hätte die ganze Sache sicherlich erheblich erschwert, aber es war in dem Moment eine heile Welt. Auch wenn sie nicht wirklich da war, aber mir wurde sie in dem Moment, hat man sie mir geschenkt. Sagen wir es mal so, man hat mir diese heile Welt in dem Moment geschenkt, damit ich die Ruhe habe, um mich zu entspannen.
Und das fand ich auch vorhin ganz schön, dass du das auch nochmal gesagt hattest, es war auch eine sehr entspannte Zeit, was natürlich für Außenstehende komisch klingt, aber vielleicht können das auch Mütter, die in dieser Situation sind, nachempfinden. Gerade wenn man auch ältere Geschwister zu Hause hat, so der Alltag, der hat einen ja ziemlich schnell immer im Griff. Und ich habe das auch tatsächlich so empfunden, dass in dieser Zeit im Krankenhaus natürlich neben diesen dramatischen Tagen, wo auch manchmal dann alles natürlich sehr stressig war, ich das auch zum Teil wirklich genießen konnte, dass man nochmal so aus dem Leben rausgenommen wurde und so einmal nochmal so eine Pause hatte, durchzuatmen und zu sagen, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Und eben das eigene Leben auch nochmal so ein bisschen so von außen zu betrachten. Sich einmal so rauszuziehen, was wir uns ja ganz selten erlauben im Leben, was ja auch ganz oft nicht möglich ist.
Man hat ja gar keine Zeit, sich daraus zu ziehen.
Genau, aber dass man sozusagen diese Zeit eben auch nochmal unter diesem Aspekt betrachten darf, ne? Dass es eben, ja, es ist eine ganz schlimme Zeit, ja, es ist eine Zeit, die uns herausfordert und gleichzeitig eben aber auch eine Zeit, die Chance birgt, dass man nochmal neu über bestimmte Dinge nachdenkt, dass man nochmal neu überlegt, was ist mir eigentlich besonders wichtig, dass man nochmal neu überlegt, wo will ich eigentlich hin und was bedeutet mir eigentlich dieses Kind, was gerade in mir heranwächst, so, ne? Also das finde ich sehr schön, dass du das so nochmal dargestellt hast. Trotz allem ist ja immer für mich auch ein ganz großes Thema Hilfe annehmen. Also es gibt ja, was auch Frau Dr. Heinrich im letzten Gespräch gesagt hat, es gibt ja jetzt mittlerweile tatsächlich sogar die Pflicht, dass in diesen Level-1-Zentren, wo eben die ganz, ganz frühen, extrem Frühchen auf die Welt kommen, Psychologen mit vor Ort sind. Was hast du diese Hilfe in Anspruch genommen? Inwiefern hat sie dir weitergeholfen und inwiefern warst du dankbar dafür, dass es dieses Angebot gab?
Ein großes Dankeschön an Frau Brack. Ja, ich habe es dankend angenommen. Also ich finde es unheimlich wichtig. Natürlich ist jeder Mensch unterschiedlich, aber ich fand es für mich unheimlich wichtig, eine außenstehende Person nochmal zu haben, mit der man auch halt über seine Ängste reden konnte, die einen auch so ein bisschen die Angst genommen hat. Das muss ich auch sagen. Und ich fand es unheimlich wichtig. Ich habe es ja sowohl vorgeburtlich wie auch nachgeburtlich gerne in Anspruch genommen. Solange ich die Möglichkeit hatte und halt noch in Hamburg war, habe ich es dankend angenommen. Nicht nur ich, auch mein Lebensgefährte. Also wir haben uns da schon sehr viel Rat und Beistand geholt und ich finde es extrem wichtig, weil das ist das, was mir bei den vorherigen, ich sag mal, Schwangerschaften oder als eben das dritte Kind, als ich das verloren hatte, da hätte ich mir das gewünscht, dass ich da ein bisschen psychologische Hilfe bekomme. Und die gab es nicht. Und ich bin heute noch nicht ganz damit durch. Und ich glaube, wenn ich das in dem Moment nicht angenommen hätte, hätte ich jetzt auch mit der Situation nicht so gut umgehen können.
Also es hat dich sozusagen auch ein Stück weit begleitet in der Zeit, im Sinne von, da war so eine Instanz, die dir so einen Raum geboten hat, wo du eben auch, und das finde ich auch nochmal wichtig, was du gerade gesagt hast, eine fremde, eine außenstehende Person, ne? Also man kann noch so gut auch sich mit Familie und Freunden und allem drum, das kann auch helfen, das ist auch total wichtig. Und trotzdem bin ich halt auch der Meinung, dass genau dieses neutrale, äußere Element, wo es jemand ist, der mit dir nicht in irgendeine Beziehung verwoben ist, der nicht dein Partner ist, der nicht dein Kind ist, der nicht deine Freundin ist, sondern dass du wirklich jemanden hast, wo du alles lassen kannst und danach aber dann auch wieder sagen kannst, und jetzt kann ich wieder weitermachen, so jetzt kann ich wieder ein Stück weit auch funktionieren. Und gleichzeitig finde ich es halt auch immer sehr, sehr beruhigend, dass diese Art von Unterstützung auch nicht nur mich, sondern auch meinen Partner entlastet oder eben meine Freunde und Familie, weil ich das ja sonst irgendwo anders lassen müsste. Oder ich lasse es nirgendwo und bin dann aber unausstehlich, weil ich irgendwie natürlich trotzdem irgendwo hin muss mit dieser Energie. Und das ist halt eine super guter Filter, so ein Trichter, so eine Quelle, wo man irgendwie sagen kann, da kann man was lassen.
Genau, und vor allen Dingen ist es jemand, der nicht emotional mit einem
Ja.
verbunden ist und auch auf keiner
Ja.
Seite steht,
Ja,
sondern
genau.
neutral da ist. Und das finde ich so wichtig. Und ich finde das sehr positiv und habe es eben dankend angenommen.
Ja.
Und sie war auch damals diejenige, als zu mir sagte, naja, also nach dem Motto, wenn das Kind jetzt kommt, dann ist es jetzt so. Und sie haben sich entschieden, dass vor der 24. Woche keine lebenserhaltenden Maßnahmen sind. Und ja,
Ja.
ne, wenn wir es denn jetzt holen müssen, dann ist es eben so.
Ja.
Und Frau Brack dann kam, nachdem ich dann so leicht zusammengebrochen bin, Frau Brack dann kam und sagte, Sie sind die Mutter, Sie entscheiden im Endeffekt, was nachher passiert.
Also
Ne?
einfach auch nochmal ein Bestärken
Ein Bestärken in dem
aus
und sagen,
professioneller
du,
Sicht auch.
genau, du musst dir nicht alles sagen oder vorschreiben lassen. Du kannst dir raten lassen, aber nicht vorschreiben lassen, weil du entscheidest in dem
Ja,
Moment.
und das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, so zum Thema, was du auch am Anfang gesagt hattest. Man fühlt sich ohnmächtig am Anfang, ne? Und man hat so das Gefühl, man hat wenig Möglichkeiten, selber Dinge zu entscheiden. Man ist von der Medizin abhängig, man ist von allem, sogar von den Klogängen abhängig in deinem Fall. Dass man sozusagen, dass es ganz wichtig ist, dass da jemand zwischendurch ist, der sagt, du, stopp mal, da hast du die Möglichkeit. Und in den Punkten bist du in deiner Macht und du kannst entscheiden, ne? Also dieses, dir die Macht sozusagen so ein bisschen auch zurückzugeben.
Genau, und sich dich auch darin zu bestärken, weil man
Ja.
ist ja doch recht verunsichert.
Ja,
Und
klar.
ich erinnere mich noch, es war ja so, dass es so Richtung 24. Woche, so in der 23. Woche wurde das ja alles ein bisschen dramatischer.
Vielleicht erzählst du jetzt auch einfach, dann kommst du ja sozusagen auch gleich dahin. Dann nimm uns doch einfach mal nochmal mit zu dieser Zeit um die Geburt herum. Also kurz vor der Geburt und was da genau gewesen ist dann.
Ne, also so, das war so die 23. Woche, da fing das dann wirklich an, so ein bisschen ins Negative abzukippen. Das heißt, die Entzündungswerte stiegen, man wusste
Also
nicht
vorher war es
genau.
sozusagen, du warst die ganze Zeit im Krankenhaus und du hast dann immer gehofft und es war halt so
Genau.
klar, 24 plus 0 ist halt so die Woche, wo man dann sagt, okay, kurz davor gibt es die Lungenreifenspritze. Das heißt, da ist man dann in dem Bereich, wo man sagen kann, okay, da gibt es dann eine größere Überlebenschance für das Kind. Und
Richtig,
so, und
ne?
da warst du dann sozusagen kurz davor.
Ich war dann so kurz davor, vorher war eigentlich alles noch ja, bis auf mal hier mal eine kleine Blutung und dort mal ein kurzer Aufenthalt im Kreißsaal. Aber da fing das dann an, dass ja die Entzündungswerte stiegen. Es war immer so eine leichte Wehentätigkeit und man lag immer nur im Bett und hat eigentlich gebetet, dass halt nichts passiert und dass man diese 24., verdammte 24. Woche erreicht, ne? Dass das Kind eine Chance hat. Und das war so, es war gefühlstechnisch eine schlimme Zeit, weil dann kam wieder eine Blutung. Dann, man mochte gar nicht mehr auf die Toilette gehen. Ich hatte mir ja mein Toilettenrecht erkämpft. Genau, bitte nicht auf dem, Sie dürfen mich mit dem Stuhl gerne ins Badezimmer schieben, aber bitte lassen Sie mich auf die Toilette. Naja, man mochte gar nicht mehr auf die Toilette gehen, weil man immer wieder Angst hatte, dass wieder eine Blutung ist. Und naja, und dann war ich 23, 4 war das, glaube ich. Ich glaube 23, 4 oder 23, 5, also so kurz vor Ultimo. Und da hatte ich wieder Wehen und Blutungen und dann ich und mein Namensgedächtnis kam dann oben in den Kreissaal und kam auf zu Dr. Kirchhoff, glaube ich. Der einzige männliche Vertreter. Er möge es mir nachsehen, wenn er diesen Podcast hört. Ich hoffe, es ist Ihr Name, der dann mich untersuchte und sagte, es ist völlig egal, was vorher war. Morgen gibt es den Wehenhemmer, der sonst erst ab der 24. Woche gespritzt wird. Sagte, das machen wir jetzt einfach. Es ist völlig egal. Und da merkte ich, wie ich mich innerlich so ein bisschen entspannte, hoffte nur, die Nacht bis zum nächsten Tag zu überleben. Und das Niedliche war eigentlich, er fuhr mich dann, sagte er, jetzt bringe ich sie auch selber runter, müssen ja nicht auf die Schwester warten, wir haben genug zu tun. Sagte er, ich habe gerade ein bisschen Ruhe, mit dem Fahrstuhl runter, sag, jetzt nehmen wir mal einen anderen Gang, damit sie auch mal eine andere Decke hier im Krankenhaus sehen. Und dann schauen Sie, da ist die Cafeteria.
Also eine kleine Stadtführung.
Es war
Ja,
eine
weil man
kleine.
unterschätzt es halt, aber man lebt halt in diesem Kosmos, ne? Man hat dieses Zimmer, diese vier Wände um sich herum. Und ich weiß auch noch, wo wir dann wieder nach der Geburt irgendwann dann plötzlich da runter durften und dann in die Cafeteria zu Fuß gehen durften. Das war wirklich wie in einem
Und wir haben uns
Märchenfilm.
verlaufen.
Und wir haben uns verlaufen, weil wir einfach überhaupt nicht wussten, wo wir eigentlich sind, weil wir diese ganze Zeit, diese 4 bis 5 Wochen, einfach nur diese vier Wände gesehen haben, ne?
Genau, also es war echt.
Genau.
Und ich fand das, und ich bin Ihnen da heute auch noch extremst dankbar für. Okay, ich sag mal, wer schon mal einen Wehenhemmer gespritzt bekommen hat, der weiß, das ist auch kein Geschenk.
Das ist auf jeden Fall auch ein Trip.
Es war, ja,
Das weiß ich
aber
auch.
ich war Ihnen sehr dankbar und ich gehe auch davon aus, dass uns diese Zeit dann nochmal geschenkt wurde. Bis dann noch die erste Lungenreifespritze kam und dann, ja, und dann hatten wir 24 überschritten. Gedanklich war der Jubel groß und dann in der Hoffnung, jetzt erreichen wir auch noch die 26. Woche, haben wir gedacht, ja. Kaspar war anderer Meinung. Der große Ultraschall war angesetzt, da hatte ich mich dann schon mal drauf gefreut. Ne? Das wäre dann halt auch am Ende der 24. Woche gewesen. Und dann sagt die Ärztin noch, sagt, dann können wir mal einen richtigen Ultraschall, mal alles vermessen, alles gucken. Und der junge Mann hat sich gedacht, nö, nicht mit mir. Wenn, dann seht ihr mich in Wirklichkeit, aber nicht auf so einem blöden Bild. Irgendwas muss er sich gedacht haben, aber nein, in der 24.2 kriegte ich dann wieder ziemlich starke Wehen abends. Dann hatten sie mir nochmal ein Mittel gegeben, aber es wurde nicht besser. Und dann kam ich dann in den Kreißsaal hoch. Und ja, dann habe ich nur den Wehenschreiber gesehen und es gab nochmal wieder eine Spritze und nochmal eine Spritze. Und sie hörten aber nicht auf. Und na, man sagte mir, sie müssen ihren Mann noch nicht anrufen, ne, ist noch alles gut. Das brauche ich gar nicht.
Was war dein Gefühl in dem Moment? Hast du
Ich
dir schon
hatte,
gedacht, dass er kommt, oder hast du
nein.
gedacht, nein?
Nein, also ich habe gedacht, es ist so wie immer, Nicole. Richtig nicht auf. Es ist wie immer, kurzer Trip nach oben, kleine Stadtführung, dann wieder nach unten ins Zimmer, Fredi Hallo sagen, alles gut, ich bin wieder da. Bis morgen früh zum Frühstück, bereite schon mal die Musikauswahl vor und das war der Gedanke, an den ich mich geklammert hatte, weil es sollte noch nicht sein. Ich habe gesagt, nein, doch, 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 jetzt noch nicht. Ja, ne, das ist so, es ist so unwirklich in dem Moment. Dann rief mein Mann an um 3:30 morgens mit den Worten, was ist los? Ich bin gerade aufgewacht und merke, dass es dir nicht gut geht. Ich sage, ja, ich bin im Kreissaal, ich sage, ich habe Wehen, aber du musst noch nicht losfahren. Die Ärzte haben gesagt, noch ist alles gut, alles im grünen Bereich. Eine Dreiviertelstunde später kam die Ärztin und sagte, so, wir sitzen hier jetzt mit drei Ärzten bereit, warten auf ihre Blutergebnisse. Wenn die Entzündungswerte nicht runtergehen, dann werden wir ihren Sohn auf die Welt holen. Und das wollte ich in dem Moment nicht hören. Die Worte sind immer noch so in meinen Ohren. Ich habe nur, ich weiß noch, wie ich da glaube, gelegen und habe gesagt, nein. Alles wird gut. Die Entzündungswerte sind gleich unten.
Also
Und
du hast
dann können.
tatsächlich gelebt, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Richtig. Also, ich habe es versucht zu verdrängen. Ich meine, ein CTG kann ich ja mittlerweile lesen. Das sprach definitiv eine andere Sprache als mein Gehirn. Aber gut, die Hoffnung stirbt zuletzt. Dann hieß es, dann rufen Sie Ihren Mann bitte mal an. Dann wusste ich, so langsam wird es ernst. Dann hatte ich Matthias angerufen, es war 5 Uhr, glaube ich. Ich sage, fahr los, Sie holen ihn sehr wahrscheinlich. Und es ist eine Stunde Fahrt. Und dann kamen die Ärzte rein und haben gesagt, so, Sie werden jetzt vorbereitet, der Kleine kommt heute zur Welt. Und dann stand ich da, nee, ich lag da, stand natürlich
genau,
nicht.
Ja,
ich
genau.
lag da, ich lag da und hatte dann in dem Moment, glaube ich, gar nichts mehr im Kopf. Angst, Verzweiflung,
aber auch
ich
irgendwie
weiß
so
es
ein leerer
gar nicht.
Raum, ne?
Es ist so haltlos irgendwie. Und dann, wenn jemand sagte, glaube ich noch, es wird alles gut. Wir tun das Beste. Ich habe nur gedacht, nichts ist gut. Nichts ist, gar nichts ist gut im Moment. Aber gut, dann war hin und dann kam dann halt die Spinalanästhesie. Man liegt und ich dachte nur, Mensch, wo bleibt er denn jetzt? Ne? Hoffentlich schafft er es noch.
Also dein Mann.
Mein Mann. Dann hörte ich nur, wir fangen jetzt an. Er war noch nicht da. Ich glaube, Kasper war gerade auf der Welt, dann kam er rein. Er hat im Parkhaus geparkt, nicht vorne auf den Notparkplätzen, nein, im Parkhaus.
Und dadurch hat er länger
Und
gebraucht.
dadurch hat er länger gebraucht.
Ja. Kasper wollte das einfach schnell hinter sich bringen.
Genau, und es war der schönste Schrei meines Lebens. Ich habe gehört, wie er geschrien hat und dann...
Und dann war für dich erstmal klar, er ist auf jeden Fall hier angekommen.
Ja, er lebt voll.
Das war was die größte Angst war die ganze
Ja.
Zeit. Hat sich nicht bewahrheitet. Ja.
Ja.
Und er ist immer noch da.
Genau. 24 plus 3. Und danach ging es mir eigentlich relativ gut. Ich habe ihn natürlich nicht gesehen. Sie haben ihn mir auch nicht rübergehalten. Sie haben ihn also gleich wirklich durch die Klappe zu den Kinderärzten. Und ihm ging es verdammt gut. Also da waren selbst die Ärzte in dem Moment erstaunt, wie gut es ihm geht. Er hat keine große Unterstützung gebraucht. Es ging ihm gut.
Den
also
Umständen
ich hatte den Umständen, ja, natürlich den Umständen entsprechend gut. Ja, ich bin dann halt wieder zurück aufs Zimmer gekommen. Es war gut, ich hatte erstmal wahnsinnigen Hunger, das weiß ich noch. Ich musste erstmal frühstücken, mir fehlte die Musik. War erstmal alleine. Und ich hatte hier, glaube ich, noch eine WhatsApp geschrieben, dass alles gut ist.
Ja,
soweit,
wahrscheinlich.
Ne?
Das habe ich
ja,
gefunden.
Genau.
Ja, daran erinnere ich mich auch.
Ja, und dann hieß es, ich komme auf die Station. Kann ich nicht noch wegen dieser kurzen Zeit
zu
Frau Bayer ins Zimmer. So, ich will doch noch nicht. Ne? Und auf jeden Fall hatte mir jemand gesagt, ja, ich komme wieder runter. Und ich kam runter, dann aufs Zimmer und du warst weg.
Nein.
Was?
Ich war noch nicht weg. Dann hatte ich noch Ziehen im Rücken irgendwann.
Ach ja, genau. Entschuldigung,
genau,
ich kriege das jetzt gerade
genau.
nicht mehr.
Nee, also du
kamst nicht mehr wieder.
Ja, genau. Du kamst runter und
ja.
Ich war erstmal erstaunt, dass du runterkommst. Natürlich ohne Baby dann im Bauch. Das war wirklich ein sehr absurder Moment eigentlich. Wir werden das Thema jetzt hier einmal beenden, weil ich glaube, dass das jetzt auch ganz viel für uns alle zum Verarbeiten war und zum Zuhören. Und vielleicht nochmal, wenn du jetzt heute hier sitzt, wie geht es deinem Sohn heute?
Wunderbar. Ich sage immer, er freut sich jeden Tag, dass er auf der Welt ist. Und so ist er auch. Er ist freundlich, er lacht gerne, er ist mobil, man sieht ihm nichts mehr an.
Er geht in die Krippe.
Er geht in die Krippe.
Und er ist jetzt fast 2, ne?
Genau.
Ja.
Er wird am 11. Oktober 2 Jahre alt und er hat eigentlich nichts zurückbehalten von der ganzen Geschichte. Ein kleiner Kämpfer.
Außer das Kämpferherz seiner Mama.
Ja, das vielleicht schon. Und
das
ist auch gut so.
Wahnsinnsgeschichte.
Ja.
Vielleicht sagst du noch einmal jetzt von heute.
Ich glaube, es ist alles so gelaufen, wie es hätte laufen sollen.
Das ist doch schön, dass du das so sehen kannst. Wenn du jetzt an die Eltern denkst, die vielleicht jetzt gerade so eine Situation oder ähnliche Situation erleben, da im Krankenhaus liegen, was möchtest du diesen Eltern mit auf den Weg geben?
Verstellt euch nicht, lebt es aus, lebt auch die Gefühle aus. Das Schlimmste, was einem passieren kann, sind schlechte Gefühle, die einen vergiften, weil man sich nicht traut, sie rauszulassen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste in so einer Situation. Sich dem Gegebenen hinzugeben und nicht versuchen, es zu verdrängen oder für sich selber zu beschönigen. Es ist eine Scheißzeit. um es auf Deutsch zu sagen, nehmt es hin und lasst es raus. Vergiftet euch nicht mit schlechten Gefühlen.
Das war sehr schön gesagt und da muss ich tatsächlich auch sagen, was dieses Gespräch mir halt jetzt auch, warum es mir auch nochmal so gut getan hat und warum es so schön war für mich, das, was du gerade gesagt hast, das ist eine scheiß Zeit, das ist eine aufregende, unglaublich herausfordernde, dramatische Zeit und trotzdem gibt es immer wieder was zu lachen.
Neben den Humor darf
und
man nicht
es
verlieren.
Ist genau, und das ist tatsächlich auch etwas, was wir uns natürlich auch gegenseitig geben konnten, aber was man einfach sich auch erlauben darf trotzdem, ne? Also, dass man auch nicht so da rein verfällt, dass es eben nur schrecklich und alles ist schlimm, sondern dass man tatsächlich so eine Balance dazwischen findet und eben auch sich erlaubt, zwischendurch lustige Sachen zu machen und sich
bei
über,
Ikea
über,
zu gucken,
genau, ob man vielleicht noch mal einen kleinen Kühlschrank hat,
genau,
mit dem man sich da hinstellen kann und wie man Weihnachten auf der Station verbringt. Also
genau.
Tatsächlich, egal wie schlimm es ist, es gibt immer innerhalb der Krise auch Momente, die vielleicht sogar manchmal besonders schön oder lustig sind, weil sie auf so einer Basis passieren, in der man nichts mehr für selbstverständlich nimmt und dankbar wird für kleine Momente. Ich bin dankbar dafür, dass du dich heute auf dieses Gespräch eingelassen hast und dass du Eltern Mut gemacht hast mit deiner Geschichte und auch dankbar dafür, dass wir uns kennengelernt haben.
Ich bin dankbar dafür, dass es dich gibt.
Das ist sehr schön. Vielen Dank.
Gerne.
Für das schöne Gespräch.
Das war sie auch schon, die aktuelle Folge von Eine Stimme für Frühcheneltern. Ich hoffe sehr, dass du einige Impulse dir mitnehmen konntest, Inspirationen, dass du wieder ein bisschen mehr Mut und Zuversicht gefunden hast, ein Vertrauen da rein, dass alles im Leben seinen Sinn hat und dass du stärker bist, als du vielleicht jetzt gerade denkst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfehle sie gerne weiter an andere Frühcheneltern, an Menschen, die dir am Herzen liegen, an Menschen, die Frühcheneltern und Familien in der schweren Zeit unterstützen. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du mir folgst unter Facebook oder Instagram @Frühcheneltern. Da können wir in den Austausch gehen, wir können unsere Gedanken miteinander teilen und uns gegenseitig Mut machen und gemeinsam diese Stimme für Frühcheneltern ausbauen. Bald gibt es auch einige neue Projekte und Ankündigungen, die wirst du natürlich auch immer wieder in diesem Podcast erfahren, aber auch auf meinem Instagram- und Facebook-Kanal. Für heute wünsche ich mir, dass du noch mal wieder mehr daran erinnert bist, wie stark du bist, dass du dich daran erinnerst, was wirklich wichtig ist in deinem Leben. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Nichts ist selbstverständlich, alles ist möglich. Du bist stärker, als du denkst, du bist nicht allein. In Verbundenheit, deine Friederike.